Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 688. Heute widmen wir uns John Cenas Farewell-Tour und geben ein erstes Zwischenfazit ab. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, ich glaube, eins kann man sagen, die John Cena Farewell Tour hat auf jeden Fall große Aufmerksamkeit kreiert in den vergangenen Monaten, lieber Kai, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Meinung dazu ändert sich auch gefühlt jeden Monat, oder? Weil man, also ist so ein bisschen wie bei Pay-Per-Views, man orientiert sich ja immer an dem, was zuletzt passiert ist, ne? Und hättest du jetzt damals nach Chamber gefragt, wären alle gewesen, oh mein Gott, wir werden die geilste Zeit haben, es wird alles nur Hammer. Hättest du nach Mania gefragt, hätte es hier heißen, dass das Schrecklichste kommen kann, es direkt wieder sein lassen. Und ich glaube, jetzt nach Backlash ist man bei so einem Mittelding oder, also eigentlich in einem Mittelding oder in so Extremen. Natürlich so, das ist das Schlechteste, ich habe noch nie ein schlechteres Match gesehen. Polarisiert, glaube ich.
Ich glaube, das ist das richtige Wort. Eigentlich macht man da genau das, was John Cena auch während seiner Fulltime-Karriere gemacht hat. Man polarisiert sehr, sehr stark mit dem Produkt und mit dem, was diese Farewell-Tour ausmacht. Und ich bleibe erstmal an dem einen Punkt mal The Rock außen vor gelassen. Sehr vieles von dem, was wir kritisieren, was gerade auch die Fans kritisieren, das ist, glaube ich, auch von WWE so gewollt. Ne? Diese Rolle mit "Ich werde Wrestling für euch ruinieren" eines John Cena, die geht ja sehr stark in die Richtung. Wir werden heute über die Farewell-Tour diskutieren, ein bisschen rekapitulieren und auf jeden Fall darüber sprechen, wie es auch weitergehen kann. An der Stelle natürlich erstmal noch ein Dankeschön geht wieder mal raus, nämlich an den Dominik, der hat sich bei Patreon eine Runde ein Jahresmitgliedschafts-Abo gesichert. Mein Gott, wenn man den falschen Einstieg wählt, dann muss man rumrudern. Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle und auch ein Dankeschön an all die Leute, die uns ohnehin unterstützen und da den aktuellen Bonus-Content genießen. Diese Woche zum Beispiel hatten wir Monday Night Watch am Start mit Shaggy und Markus Holzer, mal zur Abwechslung die beiden Giganten wieder in einem Watch-Along dabei. Natürlich auch das Magazin, da war ich mit Shaggy zugegen. Und ja, da könnt ihr euch auch auf einiges wieder freuen. Nächste Woche gibt's die Ruthless Reviews und wir versorgen euch da jede Woche mit besonderen Formaten und Inhalten. Und auch, glaube ich, Kai, muss man sagen, ein großes Gut-Tipp an alle in der Tippspielrunde, weil wir haben tatsächlich mal wieder ja die Runde voll gemacht mit 300 Teilnehmern, hier Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Und also zumindest wir haben eigentlich ganz gut abgeschnitten, muss ich sagen. Wir waren punktgleich, wie wir schon gesagt haben, und sind auf Platz 22.
Ich bin zufrieden.
Ja, und wir hatten tatsächlich drei liebe Leute dabei, die das Ding hier komplett gerockt haben und alles richtig getippt haben.
Respekt. Aber Saison ist lang, Bonusfragen können viel entscheiden. Wichtig ist jetzt nicht nachlassen, dabei bleiben.
Genau, deswegen da nochmal einsteigen. Natürlich kicktipp.de/headlockrunde. Schaut mal nach, wann immer Platz frei wird, dann ist immer ein Nachrücker da. Der Nuno sortiert auch immer kräftig aus, wenn mal Leute nicht mehr mittippen und quasi zu inaktiv sind, dann sind immer mal wieder Plätze frei. Deswegen lohnt sich auch mal wieder da mal vorbeizuschauen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, jetzt in naher Zukunft steht ja auch schon der nächste AEW Pay-Per-View auf dem Plan. Und da wird auch, es natürlich auch eine Review geben, es wird auch ein Tippspiel dazu geben. Also bleibt auf jeden Fall dabei, auch da AEW-Liebe nach wie vor bei Headlock. So Kai, das war das Housekeeping so ein bisschen. John Cena, mir ist jetzt erstmal wieder aufgefallen in der Recherche, es hat sich irgendwie so angefühlt, ach ja, das ist gar nicht so lange her, dass John Cena sein Retirement bekannt gegeben hat, aber de facto ist es fast schon ein Jahr her. Das war nämlich bei Money in the Bank 2024 und das war am 6. Juli, als er in die Halle gekommen ist und gesagt hat, hör mal, ich hab hier was Ernstes mit euch zu besprechen, ne? Nächstes Jahr wird mein letztes Jahr im Wrestling sein. Weißt du das noch?
Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. My time is up. Und man hat ja auch da schon damals angefangen zu spekulieren. Also ich weiß auch noch, wo es dann auch dann darum ging, okay, es heißt, es ist Cenas letztes Jahr. Und dann ist natürlich, okay, es ist Cenas letzter Rumble. Es ist Cenas letzte Mania. So, was bedeutet das? Und auch da wurde ja schon hier mit dem Rekord ein bisschen geliebäugelt und sowas alles. Weil, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir damals auch schon angefangen haben zu spekulieren und welche Gegner und einen Randy Orton haben wir da reingeschmissen. Ne? Wir hatten auch natürlich einen CM Punk, auch einen AJ Styles hatte ich immer mal wieder erwähnt, wegen diesem einen fantastischen SummerSlam-Match vor einigen Jahren. Es hat schon damals für viel Spekulation gesorgt. Und ich sag mal, es hat auch bis jetzt nicht aufgehört, wenn man ehrlich ist.
Ich weiß auch, dass wir auf dem Weg zu heute sehr oft die Frage gestellt bekommen haben, und glaubt ihr, John Cena turned heel, wer werden die nächsten Gegner sein? Also John Cena, da wirklich jemand, ja, der emotionalisiert hat, der, als auch die Ankündigung rausgekommen ist, wann er wo wie sein wird, er ist auch wirklich jemand, und das bestätigen alle Quellen, muss man sagen, also wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann ist er jemand, der für Zahlen sorgt. Man kann es nicht anders sagen. Also das ist auch zum Beispiel, als eine Quelle wird hier WrestleTicks genannt, wo es auch hieß, sobald John Cena quasi angekündigt worden ist, hat man mal eben 2.000 bis 3.000 Tickets mehr verkauft, also auf dem Stegreif mehr oder weniger. Wir sehen die Social Media Zahlen, wenn wir jetzt YouTube zum Beispiel hernehmen, die großen John Cena Promos und Momente, die er gehabt hat, eigentlich alle in einer sehr hohen Millionenzahl, muss man sagen. Also es fängt dann an bei 2 Millionen, geht halt auch hoch bis 5, wenn ich mich nicht komplett täusche, das, was Cody und John Cena vor WrestleMania angeht. Also da hat man wirklich die großen Zahlen gezogen, und das ist was, was wir heutzutage eher seltener haben. Das war unter anderem auch WrestleTicks Promoter, hat gesagt, ja, das schaffen heutzutage nur so Leute wie einen The Rock und vielleicht noch einen Roman Reigns. Und da steht dann schon ein John Cena hinten dran, Kai.
Ja. Also man merkt, es lohnt sich immer, einen John Cena auf der Karte zu haben. Man muss natürlich auch sagen, das Ganze ist jetzt noch mal krasser, weil letztlich ja auch jedes Mal damit beworben wird, so ein bisschen John Cena, das letzte Mal in deiner Stadt. Also ja. Das geht ja auch noch mal damit Hand in Hand.
Ja, also die Fear of Missing Out ist ja quasi live and in color in Form von John Cena. Weil genau, wenn du jetzt nicht mehr da bist, dann ist er weg. Ganz einfach. Ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, einfach da noch mal Tickets zu verkaufen. Und wir wissen, TKO mag Geld. Ansonsten, dann der nächste große Auftritt war eigentlich dann bei Raw on Netflix, also die Premiere am 6. Januar, wo dann ja John Cena bekannt gegeben hat, dass er beim Royal Rumble mit dabei sein wird, wo er auch, hatten wir ja auch schon diesen Wesenswandel gesehen. Da war er erstmal noch so ein bisschen, ja, ich freue mich, und er weiß nicht, ob er noch dieses Feuer hat, und dann gab es ja diesen Sprung, und dann haben wir ja quasi wieder diesen alten, entschlossenen John Cena gesehen, der gesagt hat, ja, ne, warum denn eigentlich nicht? Ich fahr zum Rumble, ich hol mir den Sieg und danach geht's ab zu WrestleMania.
Ja. Und ich weiß noch, dass ich die Promo am Anfang so ein bisschen, ach ja, weiß ich nicht, kriegen wir jetzt so ein Jahr einfach nur viel gut John Cena und ist alles so schön und ich bin hier so die lebenden Bundesjugendspieler, Hauptsache du bist dabei, mäßig. Und da fand ich auch diesen Switch in der Promo ganz geil mit, Moment mal, es geht hier nicht darum mitzumachen, sondern ich gewinne das Ding. Also es war ein sehr geiler Switch damals. Und das hat ja auch für sehr viel Hype zum Rumble hin gesorgt.
Ja, es war auch eine der großen Geschichten im Rumble. Ne? Wir hatten natürlich mit dem Jey Uso jemanden, den wir gar nicht auf dem Plan gehabt haben, der es am Ende gewonnen hat.
Ja.
Der ja auch John Cena dann eliminiert hat. Und dazu habe ich natürlich später noch eine Frage an dich, aber das ist ein anderes Thema. Aber John Cena war für viele der emotionale Anker im Royal Rumble. Also ich glaube auch für dich, oder?
Ja, also das war ja auch das Problem. Das hat ja auch Jey Uso ein bisschen geschadet, dass er dann da so super over war, weil es war dann so dieses, Cena gewinnt nicht, deswegen sind wir sauer, weil wir wollten Cena. Ja, aber ihr mochtet doch alle Jey Uso. Ja, aber ich will John Cena. Also das war ja auch so ein bisschen das Problem zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja, absolut. Ja, John Cena kam als Nummer 23 in das Match hinein, also ganz klassische Zahl eigentlich für einen potenziellen Sieger, muss sich dann aber am Ende natürlich einem Jey Uso geschlagen geben. Und wir sagen das ja oft, dass der letzter Eindruck einer Show wird oft geprägt durch den Main Event und dann auch sehr oft durch das Ereignis. Und da können sich sehr, sehr viele nicht von freisprechen, dass sie auch davon stark beeinflusst werden. Das ist bei uns genauso. Ne? Also ich weiß auch noch zu glühenden WXW-Zeiten, als Ilja Dragunov von Bad Boys John Klinger zu Brei geschlagen worden ist. Und wenn man hat so vorher erwartet, er wird den Titel holen, er kriegt endlich diesen Moment und das ist dann passiert, da ist man auch ein bisschen geknickt aus der Halle gegangen. Und das war bei sehr, sehr vielen beim Royal Rumble dann eben auch so, obwohl er dann, der gute Johnny Boy, ja bei der anschließenden Pressekonferenz ja auch gleichzeitig gesagt hat, ach übrigens, ich werde hier bei Elimination Chamber mit dabei sein und das wird mein Ticket zu WrestleMania, Kai.
Ja, ich brauche keine Qualifikation, ne? Und trotzdem muss man ja sagen, dieser Weg zwischen Raw auf Netflix und Chamber, ne? So, natürlich, cool, wir wollten alle, dass Cena gewinnt. Okay, Cena hat nicht gewonnen, ne? Okay, er ist in der Chamber dabei. Aber ich weiß auch noch, da fing auch so ein bisschen anfangs die Kritik an, lauter zu werden. Ey, Farewell-Tour, okay. Aber ist schon wenig Cena auf dieser Farewell-Tour.
Ja.
Und das ist so ein Problem, das hat sich dann auch ein bisschen durchgezogen, oder?
Ja, das ist eigentlich ein Problem, was sich jetzt in der gesamten ersten Jahreshälfte so durchgezogen hat. Jetzt zuletzt ist es natürlich besser geworden, dadurch, dass auch die großen Shows kompakter aufeinander folgen. Nichtsdestotrotz sehe ich das halt auch so. Das Fehlen von John Cena bei sehr vielen Shows auf der Road to WrestleMania war ein riesiges Problem, auch um die Show entsprechend zu hypen, um die Geschichte zu erzählen. Wir haben das in den früheren Jahren sehr oft kritisiert, wenn Part-Timer nicht da sind, und da kann sich auch ein John Cena nicht freisprechen. Ne? So ja. Gerne ich ihm jeden Filmdreh gönne und jede Million, die er da noch mitnimmt. Nichtsdestotrotz, er sollte da auch eben die Prioritäten setzen, und gerade auf der Road to WrestleMania sollte man eigentlich jede Woche dabei sein. Und so schön es auch ist, dass ein Cody Rhodes dann uns nochmal die Legacy von ganz vielen Titeln näher bringt, es fühlt sich dann eben nur an wie ein Ersatzprogramm. Das ist einfach so.
Ja.
Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei Elimination Chamber angekommen. Da war John Cena natürlich im Elimination Chamber Match mit dabei, hat dann am Ende CM Punk ja hier zur Aufgabe gezwungen im STF. Allerdings da natürlich auch mit gütlicher Mithilfe eines Seth Rollins, der hier am Ende nochmal CM Punk attackiert hat. Und John Cena hat das eigentlich so mitgenommen. Aber die interessante Geschichte kam natürlich dann im Anschluss, weil es wurde ja in den Wochen vor Elimination Chamber, da haben wir inzwischen ja auch schon lang und breit drüber geredet, aufgebaut, dass The Rock will die Seele von Cody Rhodes. Müssen das jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass haben wir schon oft genug. Ne? Was das ist, wie das ist, was daraus geworden ist, nichts. Wissen wir alles. Und dann hat sich John Cena an die Seite von The Rock gestellt. Zumindest einmal hat er das getan. Und natürlich vom Kollegen Travis Scott, der war später auch nochmal dabei. Yeah. Und dann haben wir einen bösen John Cena gehabt, der sich hier Cody vermöppt hat nach Strich und Faden und der hier anscheinend nochmal auf Nummer sicher gehen wollte, um sich den 17. Titelgewinn zu sichern. Und da war der Hype Train bei ganz vielen da. Das haben wir auch gemerkt. Elimination Chamber, nicht nur ein geiler Pay-Per-View, muss man sagen, PLE, sondern eben auch einfach mit diesem Cliffhanger, den wir da gehabt haben, da hast du das Gefühl gehabt, okay, jetzt sind wir, vorher war es nett auf der Road to WrestleMania, jetzt sind wir wirklich komplett da.
Ja.
Komplett. Eine Woche.
Also da war dann der Hype riesig, ne? Also Heel John Cena, Farewell Tour, wir kriegen auf einmal so das, was wir immer wollten, wir kriegen jetzt den bösen Cena. Es ist ewig verwehrt geblieben und jetzt haben wir's. Travis Scott ist dabei, finden wir blöd. Ist egal, wir haben Heel John Cena. Also das war ja schon ganz viel so. Du hast auch gemerkt, der Hype ist groß. Überall sind Videos, das Internet war voller Clips, voller Memes, ne? Also Heel John Cena vor GTA 6 und sowas, was es da nicht alles gibt. Also der Hype war wirklich immens.
Ja, auch da, ich habe gerade schon die YouTube-Zahlen angesprochen, ne? Also dieses Segment, wo John Cena hier Cody Rhodes attackiert und sich an The Rock verkauft, hat über 8 Millionen Views inzwischen auf YouTube. Nicht ganz so viel wie ein durchschnittlicher Headlock-Podcast, aber schon ziemlich gut.
Und dann nimm da nochmal irgendwie X dazu und Interaktion auf Instagram, Reels und TikTok. Und ich glaube, da bist du aber ganz, 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 ganz schnell bei hunderten Millionen, ne?
Ganz genau. Also das ist schon eine große Nummer gewesen. Das ging überall durch die Medien, es ging überall durch die Social-Media-Kanäle. Und das hat man auch einfach gemerkt. Ne? Und auch bei euch hat man das gemerkt. In den letzten Jahren war es sehr oft so, dass der Rumble der bestgehörte Podcast gewesen ist. Dieses Jahr war es tatsächlich nach Elimination Chamber, hat es nochmal einen großen Peak nach oben gegeben. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil wir lesen ja anhand unserer Hörerzahlen eben auch das Interesse von euch ab und wir merken, was euch so wirklich interessiert und was gerade so die heißen Themen sind. Und da war das auf jeden Fall mit dabei. Road to WrestleMania, erstmal natürlich bestimmt durch Fragen, wie wird John Cena auftreten, was wird mit ihm passieren. Dann die ersten Duelle, Promo-Duelle mit John Cena alleine, dann mit John Cena und Cody. John Cena erklärt sich, warum er so gehandelt hat. Im Endeffekt sind wir alle schuld, weil wir John Cena ausgebuht haben. Er war in einer toxischen Beziehung, wie er immer so schön gesagt hat. Und jetzt will er uns nichts geben, oder ganz im Gegenteil, er will uns all das wegnehmen, was wir lieben. Er will Wrestling ruinieren und Cody war sozusagen sein erstes Opfer. Road to WrestleMania? Schwierige Kiste, eben gerade wegen dem, was wir angesprochen haben, weil John Cena zwar da gewesen ist. Wir hatten auch eine große Promo, wie ich finde, die richtig gezündet hat, mit der ersten Attacke von John Cena auf Cody. Cody konnte kontern und so, wo es erstmal körperlich geworden ist. Aber für mich war das so eine Stop-and-Go-Geschichte, weil es ist irgendwie nie so ganz, hat nie den ganzen Höhepunkt erreicht, den es vielleicht erreicht hätte können. Auch vielleicht zum Vorjahr, wo wir natürlich mit The Rock schlägt Cody blutig und all diese ganzen Entwicklungen, die wir da gehabt haben, da war mehr Chaos drin. Hier war das so Stop-and-Go-mäßig. Wie hast du es gesehen?
Eigentlich recht ähnlich, wenn ich ehrlich bin, weil es gibt natürlich trotzdem große Momente, so verstehe mich nicht falsch, also auch so John Cena macht diesen einen Jake Harper aussehenden Jungen fertig in seiner ersten Promo da, ne? Dieses du Junge, du hast auch Schuld, der dann da in seiner Full John Cena Montur steht. Solche Sachen zum Beispiel. Also da sind auf jeden Fall auch ein paar Sachen hängen geblieben, aber trotzdem, wenn du jetzt auch denkst an, ne, The Rock schlägt, es gab keinen Moment, der so groß war oder der so visuell im Kopf bleibt, wie zum Beispiel Rock schlägt Cody blutig oder sowas, ne? Oder auch so Sachen wie letztes Jahr hier mit Rollins, dieses, jo, ich werde dein Schild sein und so ein Kram. Du hattest hier immer wieder coole Sachen drin und auch gerade, was ich halt sehr häufig auch erstaunlich fand, das war in mehreren Duellen, wo es wirklich dann war, Cena gegen Cody, wo es dann immer war, die Leute natürlich, buh, Cena, wir sind ja gegen dich, aber wir mögen dich halt schon und deswegen buhen wir auch so ein bisschen Cody Rhodes aus, wo sich dann auch ein Cody Rhodes wirklich zweimal extrem bewiesen hat und die Crowd damit auf seine Seite geholt hat, was wirklich unfassbar schwer sein muss in diesem Moment, weil also auch gerade bei der Smackdown-Ausgabe direkt vor Mania, da wurde ja Cody, du hast ihn ja teilweise nicht verstanden, so doll wurde er ausgebuht, so war es ja zumindest in der Halle, ich weiß nicht, wie es jetzt im TV war und da dann so mit 2, 3, 4 Sätzen die Crowd so zu drehen, dass auf einmal doch wieder alle für dich jubeln, das musst du erstmal schaffen. Das sind krasse Momente, meiner Meinung nach. Die bleiben auch. Aber du hast trotzdem auf dieser Road to WrestleMania und dieser großen Cody Rhodes John Cena Fehde irgendwie zu wenig Cody Rhodes gegen John Cena gehabt, war mein Problem.
Ja.
Also, ja, du hattest zwar die Erklärung von Cena und ich weiß bis heute noch nicht, wie ich die finde. So dieses, ey, ihr wart immer alle gegen mich und habt gesagt, ich kann nix und ihr habt mich eigentlich immer gehasst. Cool, legitimer Punkt. Hatte ich damals schon angesprochen. Hatten wir aber auch schon 100.000 Mal. Dass es jetzt bei Cena perfekt passt, ändert nichts daran, dass du es schon mehrfach gesehen hast. Und auch so dieses, ja, ich bin in einer toxischen Beziehung mit weiß ich, ich finde das alles nicht so geil. Also, so, das holt mich irgendwie nicht so ab. Das ist nicht so, oh, weil ich hab mir auch gedacht, wir kriegen vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen härteren, rougheren Cena. Mein Problem ist, recht viele Promos, auch wenn du jetzt weiterschaust, auch die nach Mania zum Beispiel, recht viele Cena-Einzelpromos sind mir zu ähnlich.
Drehen sich halt auch im Kreis, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man führt eigentlich immer wieder die gleichen Argumente auf. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den wir hier haben. WrestleMania, auch darüber müssen wir kurz sprechen.
Ja.
Natürlich haben wir das schon lange breit diskutiert und auch auseinandergenommen hier. Wir wissen, John Cena gegen Cody Rhodes im WrestleMania Main Event. Ein relativ träger, langsamer Main Event, den wir gesehen haben, mit einem Finale, was in der Umsetzung her selbst einem The Rock nicht gefallen hat. Ne, wenn man das.
Hätte mal besser auftauchen sollen.
Ja. Genau, ne? Nicht nur kritisieren, sondern besser selber machen. So ist es nämlich. Travis Scott, der am Ende eingreift, John Cena, der hier per Nutshot und Beltschlag gewinnt und dann eben den 17. Titelgewinn feiert, neuer Rekordtitelhalter. Nicht wirklich überraschend, muss man an der Stelle sagen. Also er war schon der Favorit, als er hier reingegangen ist. Die Umsetzung schwierig, das Match schwierig und etwas, was ich gerade schon angedeutet habe, sehr viel von dem, wie es jetzt umgesetzt worden ist, auch dieses Match-Geschehen, das haben wir auch bei Randy Orton natürlich in einem gewissen Art und Weise gesehen, sehr vieles von dem ist eben gewollt. Wenn man sieht, wie ein John Cena mit dem Publikum interagiert, dass er diese Energie, die er früher verströmt hat, nicht aufkommen lässt, dann gibt's halt eben nicht die schnellen Shoulderblocks, sondern es gibt erstmal einen Shoulderblock, der wird gewartet. Und dann gibt's vielleicht nochmal einen Shoulderblock und dann wird wieder gewartet. Und er versucht halt eben alles, um dem Zuschauer das Wrestling zu vermiesen. Wir haben da auch schon Markus Holzer drüber gesprochen. Ich habe damals die Analogie zu Mick Foley bei ECW gezogen. So ähnlich fühle ich das hier auch, sagen wir es mal so. Die Fehde mit Randy Orton, die danach kam, Kai, in eine ganz ähnliche Richtung. Vor allem auch, was auch ein wiederkehrendes Muster ist innerhalb des Aufbaus der Fehden, war, dass eigentlich ein John Cena sehr oft auf der Nase landet, oder? Er attackiert und kassiert dann irgendwie den Finisher und bevor das große PLE-Match stattfindet, liegt John Cena eigentlich einen Großteil der Zeit auf dem Rücken.
Ja. Oder erst auf dem Gesicht und dann auf dem Rücken. Das ist auf jeden Fall, also mein Problem ist auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also ich finde, habe ich schon mal sowieso gesagt, John Cena ist irgendwie, der ist ein guter Schauspieler, aber auch irgendwie ein super hölzerner Schauspieler, weil so, der wird jetzt ja nicht so viele Rollen bekommen, wenn er nicht was kann. Also der kann ja Schauspielern, der Mann, ne?
Ja.
Und das ist ja auch immer dieses bewusste Komische, auch wenn du jetzt zum Beispiel dir Cena als Peacemaker anguckst, das ist ja alles top in seiner Rolle, wie er da ist, ne? Dieses, das ist halt auch nicht mehr The Marine 1 oder sowas.
Zum Glück,
ne?
Nicht,
das ist, nee. Das ist was ganz anderes. Das Komische ist aber trotzdem, ich weiß nicht, wie du das siehst, und jetzt auch wenn wir dann den Vergleich mit zum Beispiel zu einem Roman Reigns ziehen, Cena ist absolut kein natürlicher Heel. Und ich finde, das wirkt immer wie John Cena, der jetzt einen Bösen spielt. Weißt du, was ich meine?
Ja, sein Acting ist Overacting eigentlich.
Ja.
Nonstop, ne? Und darauf muss man sich auch einlassen. Ich glaube, das ist auch was, was man entweder mag und man akzeptiert, oder man kann einfach überhaupt nicht damit. Und ich glaube, das ist auch was, was die Erfahrung der John Cena Farewell Tour wirklich massiv beeinflusst. Kannst du gerade mit der Art und Weise, wie John Cena diese andere Figur darstellt, kommst du damit klar? Ist das für dich was, was dir Spaß macht, was du vielleicht auch unterhaltsam findest? Oder ist das was, wo du sagst, nee, mir ist das zu hölzern, mir ist es zu gestelzt, mir ist es zu künstlich vielleicht auch. Wenn du das sagst, dann wird dir das nicht gefallen. Und ich bin da auch dabei. Ich bin irgendwo dazwischen. Ich finde es auf der einen Seite witzig, weil ich sehe, ah, okay, das ist der Plan. Man macht das hier mit Absicht. Da hat sich jemand was überlegt. Ich will diese Figur darstellen und so bringen wir die rüber. Akzeptiere ich, finde ich gut. Trotzdem leidet für mich darunter der Unterhaltungswert ein wenig. Bei Orton gegen John Cena hat man es natürlich im Match geschehen durch heilloses Overbooking gut kaschiert, finde ich, im Vergleich zu WrestleMania, wo es halt auch Overbooking am Ende gegeben ist und Chaos, aber in einer, ich sag's so deutlich, miserablen Ausführung. In dieser Entrance von einem Travis Scott, der 80 Minuten gedauert hat, diese Überbrückung, es hat alles nicht funktioniert. Und es war Travis Scott, der im Wrestling keinerlei Meriten hat oder sonst irgendwas, ne?
Das ist halt auch das riesige Problem. Das wird auf jeden Fall eine Sache sein, auch wenn wir jetzt gleich gucken, okay, wie geht's weiter auf dieser Farewell-Tour von John Cena? Die Einbindung von Travis Scott. Und ich rede jetzt natürlich, wir als Wrestling-Fans, das ist jetzt unser John Cena, ne? So. Den gucken wir jetzt noch einmal ein Jahr lang zu, wie er sein Ding macht. Und wir haben dann natürlich Matches, wir sagen so, ach man, wir wollen ihn gegen Randy Orton sehen, wir wollen ihn gegen CM Punk sehen, wir wollen AJ Styles. So, am besten wollen wir nochmal gegen Edge sehen, so nach dem Motto, ne? Du weißt, was ich meine.
Und gegen Joe Henry.
Und gegen Joe Henry und eigentlich auch nochmal gegen Kurt Angle. So. Aber, also jetzt Spaß, aber du weißt, was ich meine. Wir haben da alle so unsere, wir gehen so unsere John Cena-Kartei durch, den wir natürlich auch über Jahre lang gehasst haben. Aber sagen, komm, jetzt mach doch nochmal schön. Wir denken an den Open Challenge John Cena. Und dann merkst du aber wieder, ey, es ist alles auch natürlich Geld verdienen, Kommerz, TKO, Aufmerksamkeit. Ein Travis Scott bringt nochmal ganz andere Augen aufs Produkt. Und auf einmal ist dann diese Farewell-Tour, die wir so als, ich übertreibe es in der Beschreibung, als so Wrestling-Romantiker und dann sagen wir, komm, jetzt dieses eine Jahr John Cena nochmal. Und auf einmal müssen wir uns damit rumschlagen, dass wir dann da Travis Scott noch bei haben. Dass wir dann einen dieser Termine, die uns John Cena auch mahnend angezeigt hat bei seiner Promo nach Mania, dass wir die jetzt vielleicht davon, was weiß ich, 4, 5 opfern müssen, weil Worst Case ein Tag-Team-Match mit Travis Scott aufgebaut wird oder sowas, ne? Und dann müssen wir den auch noch dabei sehen. Dann haben wir dann irgendwie einen Cena, der nicht der geilste Wrestler ist. Dann haben wir noch Travis Scott, der sich bestimmt Mühe gibt oder sowas alles, ne? Aber jetzt ganz egoistisch gesagt, ich als jahrelanger Wrestling-Fan brauche in meiner persönlichen John Cena Farewell-Tour, die sie ja für mich nur machen natürlich, ne? Möchte ich nicht x Daten verschwenden für den Business-Move, Augen aufs Produkt zu kriegen, weil Travis Scott auch noch ein Match haben muss. Und das nervt ungemein. Und wir sind nicht mal in der Story. Also es wird mich noch mehr nerven, wenn wir dann irgendwann dahin kommen, dass es so ist. Aber es nervt mich jetzt schon.
Ich glaube, das wird man machen.
Ja, natürlich wird man das machen, aber es ist scheiße.
Ja. Man wird hier den Weg noch gehen. Aber da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber klar, diese Personalie ist natürlich absolut wichtig und man muss das aufgreifen. Wenn wir schon The Rock nicht haben, der auch wichtig ist, der aber sagt, ey, ich sitze lieber auf der Couch und gucke WrestleMania, dann halt eben nicht, ne? Ja, als ob der keinen eigenen Jet vor der Tür stehen hätte. Er ist jetzt so seine 8K-Ports und dem hat er auch garantiert so einen Hubschrauberlandeplatz oder sonst irgendwas.
Kann er sich wieder neben seinen Hubschrauber stellen und dann eine Promo aufnehmen.
Genau. Nein, aber natürlich, die Personalie Travis Scott wird da eine wichtige Rolle spielen. Man wird das mitnehmen auf dem einen oder anderen Weg. Und auch ein Cody muss dann natürlich das adressieren, wenn er wieder da ist. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil letztlich ist Travis Scott nicht nur mit dafür verantwortlich, dass er seinen Titel verloren hat, es fing auch schon viel früher an. Er ist mit dafür verantwortlich, dass Cody ein geplatztes Trommelfell gehabt hat und all solche Sachen. Also, da ist ja die Fehde mit Travis Scott fast noch persönlicher als die von John Cena, wenn man ehrlich ist.
Ach, so.
Ja, John Cena hat einen legitimen Anspruch gehabt auf den Shot, ne? Und auf das Gold.
Travis Scott hat einfach Bock, jemanden zu verwuchten.
Genau das. Travis Scott hat gerade Zeit gehabt, ne? Und kommt einfach rein. Stell dir mal vor, wie wir das machen würden. Geht ja wohl nicht. Nein. Aber wir sind jetzt quasi bei Backlash angekommen. Und was für eine Note würdest du jetzt der John Cena Farewell Tour bis hierhin geben? Und was sind so Punkte, von denen du hoffst, dass es noch Besserungen gibt?
Also ich werde jetzt recht knallhart, und ich würde dem Ding jetzt so eine 3-4+ geben. Weil auch da natürlich ist es immer, ich bin ja absolut kein Verfechter davon zu sagen, ich habe es mir so vorgestellt, so ist es nicht, deswegen bin ich enttäuscht. Aber wenn ich jetzt wirklich nehme, okay, was habe ich so grob erwartet und nicht, ich will so und nicht anders, sondern so, was habe ich grob erwartet? Ich habe auf jeden Fall keinen John Cena Heel-Turn in diesem Ausmaß erwartet, wie er präsentiert wurde, sehr brutal, fand ich krass, fanden alle krass, ne? Diese Anfangspromo, der Weg zum Rumble und auch auf dem Weg zum Rumble war jetzt auch nicht so viel da, ne? Sind wir jetzt auch mal ehrlich, ne? Und dann auch nach dem Rumble war auch nicht viel da. Und also, du hast zwar die Momente, die ganz cool sind, aber dann auch recht wenig John Cena. Dann das Travis Scott Ding dabei, das nervt mich persönlich einfach sehr, das finde ich super anstrengend. Und dafür, dass wir jetzt, ich sag mal, die Hälfte nicht ganz, aber jetzt bald die Hälfte Farewell Tour John Cena rum haben wir sehr wenig John Cena bekommen, meiner Meinung nach.
Mhm.
Und das ist das Problem, wenn wir jetzt auch wirklich, wie ich gesagt habe, durchgehend sagen, ich will ihn gegen den sehen, ich will ihn gegen den und gegen den sehen. So, da ist halt nicht mehr so viel Zeit. Und ich finde, man muss jetzt auch ganz klar in der zweiten Jahreshälfte, die dann kommt, ordentlich Schippen, nicht eine, mehrere, Plural, Schippen drauflegen.
Ja.
Was wäre deine Bewertung?
Ich wäre auch so bei einer 4 tatsächlich. Also es ist noch bestanden, aber es ist so wie so ein Halbjahreszeugnis, finde ich. Jetzt, lieber John, musst du Leistung bringen, damit du versetzt wirst, ne?
Und auch nicht mal am Ende, sondern kurz noch mal so eine Präsentation halten, irgendwie kurz vor der Ferien, ne?
Genau.
Und sagen, ja, komm, dann machst du nochmal auf eine 3- und dann ist gut oder sowas, sondern ein bisschen mehr.
Ja, hier so Marke, unentschuldigte Fehlstunden während der Weeklies, dann Unterstützung von anderen Mitschülern, ne, Travis Scott, The Rock, die aber nichts gebracht haben, so im Endeffekt. Nein, Spaß beiseite. Also, die Kritikpunkte hier sind valide. Was ich nach wie vor daran mag, ist wirklich, dass man diesen Druck aufbaut, dass man diesen Countdown quasi hat. So viele Auftritte sind noch da. Weil dadurch schürst du dieses Gefühl für etwas Besonderes. Ne? Dass jeder Auftritt von John Cena fühlt sich dadurch nochmal eine Spur größer an. Nicht nur, dass er Champion ist, nicht nur, dass er Legende ist, sondern hier geht quasi die Zeit weg. Und zugleich finde ich es auch interessant, dass er hier eben diese Rolle, die er spielt. Und da bin ich neugierig drauf, wie es weitergeht. Weil wir haben das schon bei Backlash so ein bisschen angedeutet gehabt. So was die Gestik und was die Mimik angeht, da scheint ja eine Evolution stattzufinden. Also dass er, ich habe ja gedeutet, mit die Last, die auf seinem Rücken liegt. Vielleicht auch die körperliche Last, die er nicht mehr tragen kann jetzt mit der Zeit. Also wirklich diese Old Yeller-Geschichte quasi, ne? Der macht hier noch seinen Dienst, aber irgendwann geht's dann halt nicht mehr.
Irgendwann erschießen wir am Ende John Cena.
In Boston, im Dezember, ganz genau.
Führen wir hinter den TD-Garden und erschießen ihn wie Old Yeller.
Genau. Aber sowas in der Richtung. Ich glaube, dass wir hier nur einen Teil von dem sehen, was wir am Ende dann besprechen werden. Eigentlich muss man diesen Podcast quasi Anfang kommenden Jahres nochmal wiederholen und darüber sprechen, weil das wirklich dann so dieses Gesamtkunstwerk ist.
Ja.
Es ist aufgebaut wie so wie ein mehrteiliger Film oder sowas. Ne? Wir haben jetzt mit WrestleMania ein großes Kapitel abgeschlossen. Wir sind jetzt auf dieser Title Reign Story und da werden wir jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Aber was ich mag, ist eben diese Idee, dieser Gedanke dahinter, wie man das aufgebaut hat. Und da merkt man eben auch, im Gegensatz zu der Einbindung von The Rock, war hier ein längerer Plan dahinter. Also John Cena wird sich auch zu Hause mal hingesetzt haben und gedacht haben, so, wie mache ich das jetzt? Wie, wenn ich jetzt zum Heel turne, das haben wir jetzt besprochen, wie will ich mich dann darstellen? Welche Worte kann ich wählen? Welche Worte können auch meine Gegenüber wählen? Wie kann ich wresteln? Und sowas mag ich, weil dadurch entsteht ein Charakter. Und John Cena hat seinen langweiligen Fruity Pebbles Charakter einmal geändert. Und das gefällt mir. Und das ist gerade auch für so jemanden in so einem Alter dann gar nicht mehr so einfach, diesen Weg noch zu gehen. Es wird immer mit Hogan verglichen. Ich finde, Hogan war da nochmal eine Spur krasser. War aber natürlich auch in einem ganz anderen Umfeld. Das muss man auch dazu sagen. Im Monday Night War, du hast viel größeren Druck gehabt. Du hast die NWO noch mit hinten dran gehabt. Das haben wir bei John Cena nicht. Bei John Cena haben wir nur John Cena. Nichtsdestotrotz, die Entwicklung, finde ich, ist spannend. Das erste halbe Jahr, ja, Versetzung gelungen, aber mehr dann eben auch an der Stelle nicht. Aber Kai, ich habe es gerade angesprochen, diese Charakterentwicklung, die da stattfinden könnte, diese Bitternis, aber auch diese Anstrengung, die dabei dahinter ist, könnte das was sein, was diesen John Cena-Charakter dann auch langfristig wieder zum Babyface turnen könnte? Kommt irgendwann dieser Moment, wo wir dann wieder die Liebe zu John Cena erkennen und er vielleicht auch sagt, ach komm, wisst ihr was, es sind nur noch 2 Monate, ich habe nur noch 4 Auftritte, lass uns mal einen Arm nehmen und wieder vertragen.
Da bin ich halt sehr gespannt drauf, wie man es macht, weil auch wenn man überlegt, wir hatten ja auch schon jetzt vor ein paar Monaten mal so spekuliert und da hieß es ja eigentlich auch, irgendwann sagt er dann zum Rock, ach hier diese Seele nicht verkaufen, das war irgendwie ein Fehler, kein Bock mehr auf dich, gib bitte ein AA und dann ist das Ding durch. Und dann bist du sofort Face. Das hatten wir auch damals gesagt. Ohne Probleme. Kann sagen, komm, wieder alles gut. Hier, Rock, fand ich blöd. Fertigen wir kurz ab. Wir sind wieder alle cool. Alles klar. Problem ist auch hier, was ich damals noch nicht so gesehen hatte, weil war vor Mania. Was, wenn The Rock einfach nicht da ist?
Ja.
Also, so, weil ich finde, The Rock ist die einfachste Stellschraube, wie du John Cena mit einem Segment wieder zum Face machen kannst. Wie machst du es, wenn er nicht dabei ist? Weil, klar, du kannst auch sagen, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist doch wieder alles gut und dann ist wieder okay. Und auch das nehmen wir auf der Farewell-Tour hin, sind wir mal ganz ehrlich, ne? So, weil wir haben auch nicht mehr die Zeit, das Ganze jetzt dann so lange zu erzählen, wie man sonst erzählen würde. So, wir haben aber nur beschränkte Daten, muss man ja ganz klar sagen.
Ja.
Deswegen nimmt man es da auch dann gerusht dahin. Weil ich muss jetzt auch nicht 4 Daten verschwenden mit einem John Cena, wo er dann zum Faceturn, wenn er das auch in 2 machen kann. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Dann lieber ein Match mehr gegen irgendwen, was wir gerne sehen würden. Und da tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass John Cena nicht das ganze Jahr über Heel sein wird, oder?
Ja, das gibt 2 große Fragen, finde ich, bei dieser Farewell-Tour.
Nee, genau. Oder ist es, oder zieht man wirklich dieses Ding durch, dass er sagt, okay, ich ruiniere jetzt hier Wrestling. Und dann kommt Cody wirklich so in der letzten Minute, so 6 Minuten Nachspielzeit. Wir sind schon in der 7. Schiri lässt aber noch laufen und Cody hält noch irgendwie so einen Fuß rein und dann drückt er noch über die Linie und sagt, ah, ich habe den Belt jetzt noch genommen. Wrestling ist doch nicht ruiniert.
Ja, nämlich, es gibt nämlich 2 Fragen. Einmal bleibt John Cena die ganze Zeit hier und die andere Frage ist, bleibt er die ganze Zeit Champion? Ich halte es nicht für so unwahrscheinlich, dass ein John Cena als Champion retired. Und ich halte es auch nicht für so unwahrscheinlich, dass er als Heel retired. Aber ich glaube, dass man ihm, also spätestens bei seinem letzten Auftritt wirst du ihn als Heel nicht mehr halten können. Also es wird doch keiner im Publikum ihn ausbuhen und also ernsthaft ausbuhen,
ja,
wenn er hier seinen letzten Auftritt hat. Da werden doch alle da stehen und dann wird John Cena noch 2,5 Worte sagen und dann werden die ersten Tränchen im Publikum rollen. Sondern ich glaube, der Weg wird jetzt eher in die Richtung gehen, dass man diesen Heel-Run noch ausbaut und auf dem Heel Run schon langsam so ein bisschen die Weichen stellt in Richtung Babyface Turn, der dann gegen Ende des Jahres quasi kommt. Der alte Mann, der Wrestling ruinieren will, der wird dann irgendwann noch altersmilde und der wird das vielleicht alles zu viel und vielleicht verliert er den Titel, vielleicht auch nicht, aber ich glaube am Ende, also spätestens bei dieser Nacht dann in Boston wirst du da nicht mehr, da wird auch keiner buhen. Also auch der Tag wird man dann rufen, die Cena Sucks aus Spaß, aber ja. Es wird doch
also,
kein
ist ja auch da, also das ist ja sein letztes Match und dann ist er noch Hometown Hero. Also kommt er auch nochmal hinzu. Ne? Also, wie soll willst du dafür sorgen, dass Cena nicht ausgebuht wird? Und also ja, ich glaube es halt recht ähnlich wie du. Also du hast halt zwei Szenarien, ne? Entweder so dieses Cody holten dann kurz vorm Ende und rettet Wrestling, ne? Ich muss aber auch persönlich sagen, ich brauche jetzt auch diese I'm gonna ruin Wrestling Story jetzt nicht noch für 7 Monate. Also, ey, ist cool, so, mach dein Ding, aber muss auch jetzt nicht 7 Monate sein. Und da, du ruinst das schon genug, indem du Travis Scott mitnimmst. Also von daher, so, du hast immer deine Mission auch erfüllt. Ich persönlich zumindest, ich kann mir nicht vorstellen, dass Cena als Champ retired. Weil ich finde, das passt nicht zu einem John Cena. Also, klar, vielleicht würde man ihm sagen, mach doch, aber das passt, also, der letzte Shot ist doch, dass Cena da steht, also, nicht der letzte, aber einer der letzten Shots ist doch, dass Cena da steht, einem den Arm hochhält und dann rüber zeigt. Also, das ist doch ein John Cena Move in seinem letzten Match. Da sagt er nicht, ja, ich habe jetzt hier gewonnen, ich bin der geilste Typ, ich bin raus. Also, war er über lange Jahre natürlich, ne? Und der Golden Shovel John Cena und was wir nicht alles hatten. Frag mal Alex Riley. Aber also ich fände es irgendwie unpassend.
Auch da wird es spannend sein, wie so die kreativen Einflüsse Backstage sind. Normalerweise ist ja sowas wie ein letztes Match, wird sehr oft von denen entschieden, die das letzte Match bestreiten.
Normalerweise außer Kurt Angle. Ja. Dann heißt du Cash gegen Baron Corbin. Viel Spaß.
Ja, sehr oft. Es gibt Ausnahmen von der Regel. Du weißt, wie das ist. Aber sehr oft ist es dann eben so, dass dann entschieden wird, wer gewinnt, wer verliert. Und eigentlich bin ich auch der Meinung, dass ein John Cena eher jemand ist, der sagt, nee, wir schließen am Ende die Geschichte ab, ich verliere das Ding und lass im besten Fall noch jemand anders dabei gut aussehen. Und wenn es dann eben Cody ist, der dann als noch größeres Babyface herausgeht. Oder als noch größerer Heel, weil er sich dann mit jemand anders zusammentut und John Cena in die Nüsse tritt. Wäre auch witzig.
Wäre auch, also das wäre, glaube ich, so mit der größte Moment, den man da kreieren könnte. Das wäre so eine Olf-Idee, die ich dann viel zu gut finde und die ich mich reinsteigere.
Ja, das ist ganz schlimm.
Das wäre schon der heftigste Moment, um Cody Heel zu turnen, ne? Wenn er dann im letzten Match von John Cena und dann ist alles geil und sie freuen sich.
Und die umarmen sich. Und ja. Dann macht Cody Rhodes den bösen Blick.
Genau. Aber ohne, dass The Rock irgendwie so mit zwei Fingern sich den Hals abschneidet und irgendwie die zwei zeigt. Und ohne Travis Scott.
Dann mit Bad Bunny oder so.
Ja, genau.
Mit Logan Paul.
Ja, Machine Gun Kelly. Snooki.
Auch da wieder, wie du schon gesagt hast, das sind immer so spontane Ideen, die mir dann im Podcast kommen. Und das ist, sehr wenige davon treten ein, aber sie sind immer sehr unterhaltsam.
Ich finde die häufig gut. Aber irgendwie spielen sie dann nie.
Nein, aber worauf ich drauf hinaus wollte, ist natürlich dieser interne Konflikt, der da auch entstehen kann. Mit Triple H, der für die kreative Umsetzung verantwortlich ist, mit John Cena. Mit The Rock, ich glaube, das Klügste, was man aus kreativer Sicht im Hinblick auf The Rock machen kann, ist, rechne nicht mit dem. Habe ein großes Manuskript für, das ist die Farewell-Tour für John Cena, wenn The Rock nicht da ist. Und dann noch so einen geheimen Umschlag, ne, restricted und mit Plan B drauf, ne, wenn The Rock da ist, damit du da schon mal eine Idee in der Hinterhand hast.
Das Problem ist eher, wenn du dann wirklich so mitten in deinem The Rock nicht da ist, Script bist, und dann sagt The Rock, ey, Leute, ich habe jetzt am Freitagabend habe ich 8 Minuten Zeit. Hat jemand Bock? Ich könnte irgendeine Promo halten. Ich mache 20 Anspielungen und gucken wir mal, was passiert.
Ja, und das sagt ist das Ari Problem. Emanuel, oh geil, 1000 Tickets mehr verkauft für nächsten PLE.
Ja, also weil das ist das Problem dabei, ne? Dass dann The Rock dann wieder in so eine laufende Story reingrätscht, weil es eben The Rock ist und dann hat er wieder irgendeine coole Idee mit Anspielungen und lass mal irgendwem seine Seele verkaufen oder sowas und dann führt's wieder zu nix. Und du hast so dann irgendwie 3 John Cena-Daten verloren.
Ja, da hängst du aber wirklich dran an diesen Daten, oder?
Ja, aber ist doch auch so, oder?
Mir ist das total egal. Ich denke mal so, Ende des Jahres ist es halt vorbei. Dazwischen, wir haben jetzt glaube ich noch, ich glaube 24, 25 müssen wir noch haben, so um den Dreh. Reicht doch. Für die nächste Zeit.
Also, das Problem ist, lass mal noch so 3 Monate vorbei sein, ne? Und dann kommt so dieses, oh Mist, das ist so wie wenn du irgendwie so eine Hausarbeit machen musst und bist so, ah, ihr habt noch 4 Wochen Zeit. Also, so, hä, ich hab doch Ferien. Ja, ich mach das schon noch. Dann hast du noch 3 Wochen Zeit. Und dann irgendwann ist so der Sonntag, bevor du abgeben musst. Und du bist so, oh, das ist nicht gut. Und so wird's dann halt auch kommen. Wenn dann so The Rock so einen Monat vorher sagt, ey, ich hab noch mal eine gute Idee.
Ja, schau
also von
mal.
Daher, ne, abwarten.
Ja, abwarten ist auf jeden Fall das richtige Stichwort hier. Nein, ich bin da relativ emotionslos, was diese ganze Geschichte angeht. Ich finde das spannend. Ich möchte vor allem unterhalten werden. Und das ist eben was zuletzt, also Randy Orton gegen John Cena hat mich überraschenderweise unterhalten. Nicht, dass ich sage, oh, das beste Match aller Zeiten, aber es hat mich unterhalten, weil es dazu überladen gewesen ist und mit sowas kriegst du mich halt einfach, ne? Cody gegen John Cena fand ich ziemlich grauenvoll bei WrestleMania und wie gesagt, auch die Road to WrestleMania, diese ganze Story, problematisch. Und jetzt sind wir schon tatsächlich auch bei diesen Zukunftsaussichten. Ne? Wie unterhält uns jetzt John Cena und die Farewell Tour im nächsten halben Jahr? Weil auch da gibt's sogar schon von den Kollegen von ESPN, also wir sind nicht die Einzigen, die hier rumspinnen, sondern auch die Fulltime bezahlten Wrestling-Journalisten, die schreiben auch über solche Sachen und malen sich da im Vorfeld von Backlash eben auch aus, wer denn hier die nächsten Gegner sein könnten. Und das fand ich mich ganz witzig, als ich das gelesen habe, weil die haben unter anderem John Cena gegen Jey Uso um Jey Usos Belt bei Money in the Bank gesetzt. Das finde ich sehr abstrus, vor allem auch, weil wir ja wissen, dass John Cena ja auch für Saturday Night's Main Event gemeldet ist jetzt am 24.
Besonders habe ich mich da gefragt, ob man vielleicht auch den Artikel so ein bisschen das von ChatGPT schreiben lassen bei dieser Idee. Aber hey, weiß ich nicht. Weil ich fand die Idee auch sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Den gegen
Jay-Z also alles zu andere im Bericht, wir verlinken das natürlich auch gerne, in Shownotes und sowas, aber alles andere im Bericht fand ich so, ja, kann man vielleicht machen, ist okay, aber das kam halt so out of the blue. Und also meine Vermutung jetzt, Saturday Night's Main Event, wir nehmen den Podcast hier ganz wichtig vor SmackDown auf, also falls da noch was passiert, wussten wir davon nichts. Meine Vermutung ist, du machst ein Wegwerfmatch, John Cena gegen R-Truth.
Ja.
Und damit gehst du dann, hast du eine leichte Titelverteidigung, hast du diese Emotionalität von einem R-Truth, der uns ja auch alle irgendwie kriegt. Die Geschichte ist ja quasi schon aufgebaut, dass er hier gegen sein Vorbild antritt.
Genau. Ich hoffe sehr, sehr doll darauf, dass man nicht bei Money in the Bank, einfach nur weil Name, großes Match, dass man bei Money in the Bank Cena gegen CM Punk macht.
Okay. Weil
das wäre viel zu wenig Aufbau. Also, weil willst du dann Cena gegen Punk, was schon ein krasses Programm ist, willst du dann in 2 Wochen aufbauen?
Ja, reicht doch.
Ja, wäre schon schlecht. Also es würde mich wirklich nerven, wenn man sich dafür so wenig Zeit nimmt.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass CM Punk ja auch eigentlich gerade in einem ganz anderen Programm steckt. Nämlich im Programm mit Braun Breaker und Seth Rollins und Sami Zayn. Also auch da musst du erstmal den Übergang schaffen. Ich meine, klar, kannst du einfach sagen, gut, CM Punk kommt nach, sitzt da jetzt Main Event raus, sagt, die einen sind mal jetzt los, ich will jetzt Gold haben. John Cena, du und ich, Money in the Bank, da war doch was vor 14 Jahren.
Ja. Aber also es wäre mir wirklich zu wenig Aufbau dafür, ne? Also ich hätte da gerne so wenigstens, also 4 Wochen wenigstens so ein bisschen hin und her, wäre schon cool.
Ja, eigentlich musst du da halt auch mehr Promo-Duelle zwischen den beiden machen. Und ich glaube halt nicht, dass CM Punk jetzt der einzige Gegner sein wird, sondern ich glaube, es wird so ähnlich laufen wie jetzt mit einem Randy Orton. Das ist jetzt meine Voraussage, dass wir so sehr kurze Fäden bekommen. Das heißt, danach wird es nicht nochmal eine Fortsetzung geben, sondern man wird einen Gegner nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Damit du möglichst große Matches noch hast auf dieser Farewell-Tour.
Ja.
Und frische Ansetzungen hast. Vielleicht am Ende gegen Cody. Also mein Tipp ist ja, dass die finalen 3 Monate könnten John Cena gegen Cody gehören, damit am Ende Cody den Belt wieder zurückbekommt.
Also ich glaube nicht 3 Monate, aber
2 Monate von mir aus, ja.
Auf jeden Fall, dass das finale Ding Cody gegen Cena sein wird, ja.
Wie siehst du wo siehst du denn das CM Punk gegen John Cena? Oder siehst du es gar nicht?
Sehen du ihn auf jeden Fall. Ich sehe nichts anderes, ne? Also ich bitte dich.
Jeden Morgen vom Aufwachen.
Also wirklich. Frage ist natürlich, wo packst du es halt hin? Weil also, aber irgendwie Night of Champions. Ich habe keinen Bock, dass das in Saudi-Arabien stattfindet. Da muss auch mal ich irgendwie ein Machtwort sprechen. Mein Fan-Ding natürlich. Also ich würde so ein Match irgendwie beim SummerSlam sehen. Kann mir aber auch vorstellen, dass man sagt, ey, es ist der SummerSlam. Da müssen wir jetzt irgendwas mit Travis Scott machen. Was ich persönlich super weggeworfen finden würde. Ich weiß nicht, wie du das generell, also ich weiß nicht, wo du, ob du jetzt wirklich sagst, okay, Money, also es kann auch sein, dass man Money in the Bank einfach CM Punk gegen Cena macht, weil ist Money in the Bank, ne? Und dann bauen wir das halt 2 Wochen einfach nur auf und fertig ist.
Ja, ich hätte tatsächlich CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank genommen, allein wegen der Historie.
Ja,
also. Ist zwar dann ein bisschen reingeschleudert in das ganze Geschehen, hätte ich aber einfach gemacht und dann Richtung SummerSlam. Ja, man muss irgendwie Travis Scott mit reinbringen, aber die Frage ist auch, wie viel Zeit hat der? Wie viel will der sich zumuten? Will der in ein Match rein? Schafft man es vielleicht sogar so eine Art Celebrity-Main-Event-Match zu machen für ein SummerSlam? Also die Kollegen von ESPN fabulieren heißt es, ne? John Cena gegen Travis Scott gegen Cody Rhodes und Matt Bunny.
Travis Scott.
Entschuldigung, genau. John Cena, also Scott und Cena gegen Cody Rhodes und Bad Bunny. Finde ich wild. Aber es ist natürlich so, was den Name-Value angeht und den Mainstream-Value, natürlich unbeschreiblich groß.
Ja. Aber das brauche ich jetzt auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da jetzt heiß drauf bist.
Nee, aber würde halt irgendwie in die Geschichte passen. Weil ich glaube, irgendwie musst du halt Cody gegen Travis Scott mit einbauen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie fit Travis Scott ist und ob der in den Einzelmatch gehen kann und will.
Es kann einfach sein, dass du sagst, Cena und Travis Scott gegen Cody, ne? Kannst du auch machen.
Möglicherweise. Ja, aber es gibt halt noch etliche andere Leute natürlich, die da auch einen Anspruch drauf hätten. Da, ja, CM Punk ist natürlich ein Name, Drew McIntyre wäre ein anderer Name und noch einige mehr, die man da auch noch mit reinwerfen könnte. Vielleicht sogar noch einen Roman Reigns oder Seth Rollins.
Roman Reigns, Rollins, auf jeden Fall, musst du eigentlich noch nennen, ne?
Ja. Ich befürchte, AJ Styles fällt hinüber.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass AJ Styles hinüberfällt. Trotzdem, also allein dieses eine Match beim SummerSlam mit den beiden, das war fantastisch.
Ja, aber AJ Styles hatte gerade auch andere Probleme.
Das stimmt. Also. Der muss gegen Finn Balor kitschen.
Hallo, ist alte Buddies hier. Was ich auch sehr mag bei diesem ESPN-Ding ist, dass sie Joe Hendry gegen John Cena einplanen.
Ja, fände ich auch sehr witzig. Also, sie haben es ja, glaube ich, sogar bei einem TNA-Event eingeplant. Was natürlich sehr, also, ich glaube, nie, also so schnell in der Geschichte von TNA wäre nicht ein Event ausverkauft gewesen. Wie wenn es irgendwie John Cena announced. Da wird aber ganz schnell die Halle hochverlegt, glaube ich. Ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Natürlich fände ich es aber super geil, wenn man es machen würde, aber ich sehe es irgendwie nicht.
Ja. Aber es gibt halt verschiedene Varianten, die du da mit einbauen kannst. Also ich glaube, Joe Hendry sehe ich auch nicht als Match, also erst recht nicht bei TNA. Ich glaube, das ist ein Bonus für diese Partnerschaft. Ich glaube, der wäre zu groß.
Ja,
glaube ich auch. Also wir haben es jetzt gesehen, wen hat man bei TNA eingesetzt. Jetzt haben wir so jemand wie Trick Williams als prominentesten Namen quasi schon. Da wird man nicht von Trick Williams auf John Cena steigern.
Ja, glaube ich auch.
Und deswegen, nee, da hat man, glaube ich, auch zu viel Angst davor, dass er sich verletzen könnte. Für so ein Segment könnte ich mir das halt vorstellen, dass John Cena im Ring steht und sagt, hier, ne, bla bla. Und dann say his name and he appears und auf einmal kommt die Musik, ne?
Ja. Irgendwie sowas. Also wäre auf jeden Fall witzig, ne? Und dann musst du kein Match draus machen, machst du ein Segment und dann ist gut.
Ja. Ähnlich wie man es jetzt mit Joe Hendry gegen Randy Orton gehabt hat, kann ich mir das halt eben auch sehr gut vorstellen. Ja, wir haben gesagt, Seth Rollins, Roman Reigns noch Kandidaten, die wir hier auf der Road haben. Gibt es noch andere Kandidaten, wo du sagst, das ist realistisch gesagt? Ein AJ sehe ich gerade nicht wirklich.
Ja, realistisch weniger. Also realistisch nimmst du natürlich die großen Namen mit, muss ich ganz klar sagen, ne? Und dann ist es ja eigentlich schon cool, dass so ein Fanwunsch wie R-Truth erfüllt wird, den man jetzt die Jahre aufgezogen hat. Natürlich wären nochmal verschiedene Paarungen irgendwie ganz cool, so, aber die halte ich jetzt auch nicht für realistisch. Natürlich wäre es cool, nochmal John Cena gegen Kevin Owens, allein wegen des Debüts damals von Kevin Owens, wo er Cena abfertigt, in seinem ersten Match gegen Cena gewinnt und sowas alles, ne? Wir denken an das Debüt, wo er sich direkt verletzt, von Sami Zayn in der US Open Challenge gegen John Cena.
Richtig,
ja. Solche Sachen. Also da sind super viele coole Sachen dabei. Ich glaube aber auch ähnlich wie AJ wird das halt eher hinten überfallen.
Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir das ja auch gehabt haben mit Sami Zayn damals. Das stimmt.
Ja.
Meine Frage ist auch noch, was? Also ich glaube, Kevin Owens sehen wir nicht. Kevin Owens, der ist ja erstmal verletzt. Der wird erstmal nicht mit dabei sein. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Auch das noch. Sehen wir denn John Cena in der Form, dass er auch einen der jüngeren Leute overbringt? Also sprich, ich denke da an so jemanden wie einen Bron Breakker.
Das ist die große Frage, ne? Also, weil auch da Matches werden halt auch begrenzt sein und natürlich gehst du erstmal in deinem Kopf die ganzen großen Leute durch. Also auch da, weil du ihn genannt hast, selbst ein Drew McIntyre sehe ich maximal 50-50, wenn überhaupt.
Ja. Ne?
Da in so einem Match. Und ey, cool wäre es natürlich auch jetzt Bron Breakker zum Beispiel dazu haben. Ich glaube aber, da gibt es dann vielleicht eher so ein paar Aufeinandertreffen, falls es zu einer Fehde mit Rollins kommt. Dann eher so in Segmenten, in Weeklies. Aber weniger in Matches selbst. Weil auch da, wenn man jetzt an jüngere Talents, also Talents, die noch nicht so lange dabei sind, denkt, wäre es ja auch interessant, wenn man was mit dem Jacob Fatu machen könnte zum Beispiel. Mhm. Ne? Eigentlich, weil auch da so allein so vom Charisma-Battle wird man auch nicht machen, aber auch ein LA Knight zum Beispiel, jetzt so die beiden zusammen, da wäre vieles gegangen. Aber ich glaube, die Zeit ist begrenzt und deswegen glaube ich leider auch, dass man es nicht macht, wie damals bei der US Open Challenge, dass man eher weniger mit jungen und upcoming Talenten rechnen wird, oder?
Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist hier, jedes John Cena Match wird Gold wert sein. Also das kannst du verkaufen, das kannst du promoten, da ja. Kannst du eine Werbung draufballern und deswegen wird man die nicht allzu oft sehen. Wir haben es jetzt, bis jetzt, in diesem Jahr hatte er 4 Matches und wir haben jetzt Mai.
Ja.
Also sprich, ein Match im Monat möglich, aber eher so ein Match alle 6 Wochen, würde ich mal einplanen. Und das wird dann eben bei den größeren Shows sein. Es hieß ja auch, ne, nicht jeder Auftritt ist ein Match.
Genau.
Lass ihn mal noch 6, ich sag mal, maximal 8 Matches, mal ganz optimistisch gedacht, bestreiten. Wenn überhaupt.
Ja, ich hätte jetzt aber auch so um die 8 herum, hätte ich es auch so geschätzt.
Und dann überleg mal, wenn wir jetzt unseren Weg gehen, wir haben einen R-Truth, 1. Wir haben einen CM Punk, egal 2. Wo, 2. Wir haben noch in irgendeiner Konstellation
Travis Scott.
Oh Gott, ja, Travis Scott, okay. Dann noch ein Seth Rollins.
Ja.
Weißt du noch, dass die gebrochene Nase damals hatten wir auch?
So, gibt es Rache.
Und hier, wie ist er nochmal? Wie ist der Kollege, der Showmaster nochmal, hier, der Talkmaster? James Stewart.
John Stewart.
John Stewart war es, genau. Ja, der muss auch dabei sein.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Roman Reigns. Dann bist du bei 5.
Ja. Cody haben wir da noch nicht.
Cody, dann bist du bei 6. Ja.
Und dann wird's schon eng.
Wollte ich gerade sagen. Und dann wird's schwierig.
Ja. Da kannst du noch überlegen, wo du so ein Bonbon rausgibst. Da gibst du einen Bonbon raus. Joe Hendry glaube ich nicht dran, aber so ein Bonbon mit, weiß ich nicht, AJ Styles oder Drew McIntyre oder wie auch immer. Oder
vielleicht auch da, wir reden jetzt ja auch von Matches, ne? Und jetzt, also, jetzt so das, was jetzt auch Randy bei Mania mit einem Joe Henry gemacht hat, das würde ich jetzt nicht als John Cena hat noch ein Match nennen. Ne? Das wäre dann so dieses Segment-Match-Sieg oder sowas alles, aber das wäre halt weniger ein ich wrestle jetzt 15 plus Minuten.
Nee, das erwarte ich halt auch bei John Cena gegen R-Truth. Also das wird sowas sein, R-Truth kann seine Aktion kurz zeigen, John Cena mogelt sich zurück und am Ende gewinnt er dann doch relativ klar.
Ja, R-Truth wird auch auf jeden Fall die 5 Moves of Doom zeigen, ne? Natürlich. Also auch er wird die Shoulder Blocks irgendwann zeigen, er wird den 5 Knuckle Shuffle zeigen wollen, je nachdem. Also sowas alles.
Einer muss es ja machen.
Ja, ich wollte ja sagen, wenn er Cena das schon persönlich macht.
Eieiei. Aber man merkt schon, also es ist so diese ganz große Euphorie, die ist nicht da. Es ist gerade so ein bisschen eher so rationales Zusammenklamüsern und mal gucken, was kommt, oder?
Ja, also dann dazu kommen dann auch so ein bisschen logistische Probleme, ne? Wie zum Beispiel, also stell dir mal vor, man hätte jetzt so uns 2016, 17, 18 gesagt, übrigens, 2025 kriegst du nochmal CM Punk gegen John Cena um den WWE-Belt. In der WWE natürlich. Mhm. Und dann hätten wir gesagt, dieser Geist ist krank. Und dann kommt jemand und sagt, übrigens, Aufbau, 2 Wochen. Also das ist mein Problem damit so ein bisschen.
Mir sind gerade noch 2 Namen eingefallen. Das war der Faden, den ich gerade eben verloren habe. Den habe ich jetzt wieder gefunden. Wir alle würden doch ganz gern Gunther gegen John Cena sehen.
Jo, verdammt. Ja, da müssen wir Platz, da muss der Cena Platz für machen. Also komm, ne?
Was ist denn mit dem Jey Uso? Immerhin ist Jey Uso indirekt daran schuld, dass John Cena überhaupt zum bösen John Cena geworden ist, weil hätte Jey Uso einfach gesagt, ne, hier, John, gewinn du den Rumble, ich suche mir einen anderen Weg, ich gehe halt in die Chamber, ist okay. dann hätten wir den ganzen Kladradatsch hier nicht.
Dass Jey Uso Yeet für sich entdeckt hat, größter Butterfly-Effekt des Wrestling. Also, ja, Gunther muss sein, auf jeden Fall. Herr Cena, bitte machen Sie Platz in Ihrem Kalender. Jey Uso sehe ich nicht.
Ich finde, also ich kann mir Jey Uso kann ich mir vorstellen. Also, weil aufgrund dieser Begründung auch nach dem Motto, dass John Cena da versuchen wird, einen Jey Uso wieder runterzubringen. Ich sehe es jetzt nicht als dieses Titelmatch, was wir da prognostiziert bekommen haben. Aber ich könnte es mir vorstellen. Also, dass John Cena sagt, hier, guck mal, jetzt wirst du noch bejubelt. Aber warte mal ab, in der nächsten Sekunde buhen sie dich wieder aus und hassen dich und die wollen dich doch nur ausnutzen und überhaupt und versuchen.
Jey Uso so, hast du mal ins Internet geguckt? So, die hassen mich jetzt schon.
Ja, siehst du. Jey Uso ist an derselben Position wie John Cena.
Ja, aber also nee, Jey Uso sehe ich nicht. Okay. Gunther sehe ich.
Ich sehe halt Gunther nicht.
Ja.
Also ich würde es gerne sehen. Ich würde Gunther das unglaublich gönnen, weil ich glaube, dass der auch einfach riesig Bock drauf hätte. Und das natürlich auch eine riesengroße Ehre so in dem Sinne wäre. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da ist kein Platz für. Weil ich glaube nicht an 8 Matches. Ich glaube wirklich an 6, maximal 7 oder so.
Ich glaube an 8.
Ja. Okay.
Ich glaube, weil die Schlagzahl wird höher, weißt du?
Also, okay.
Der läuft es warm.
Ja.
Wie ein guter Diesel.
Okay.
Der macht 20 Matches, macht er noch.
Na, ich bin gespannt. Er macht also dann doch alles Matches, keine Auftritte.
Hängt nochmal ein Jahr dran. Fulltime, mit House-Shows.
Das ist nämlich dann auch die Frage. Also, wenn jetzt dieses letzte Auftritt im Dezember stattgefunden hat, ob Match, ob Segment, was auch immer, wie geht's dann mit John Cena weiter? Also, er sagt ja, bei ihm wird das fix sein, er will nicht nochmal wrestlen. Heißt das aber auch, dass wir ihn gar nicht mehr sehen werden, weil er hat auch gesagt, er wird around sein. Ne? Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Segmenten zum Beispiel haben oder anderen Optionen sind durchaus gegeben. Was bedeutet das denn?
Ich denke, wir werden ihn auf jeden Fall noch sehen, weil John Cena ist so Kaliber Stone Cold. Ne? Also der wird noch auftauchen, der wird auch hier und da immer mal wieder rauskommen, die Leute werden sich freuen und auch ein John Cena wird sich freuen, ne? Natürlich. So, weil das legst du ja nicht einfach ab.
Ja.
Das ist halt so ein großer Teil von dir. Und ich glaube auch da, wie wir es halt auch dann bei einem Shawn Michaels haben, der wird auch sicherlich nochmal links und rechts ein AA verteilen, so, ne, weil es ist halt Wrestling. Aber ich glaube wirklich bei einem John Cena und auch gerade jetzt vielleicht, weil auch ein Vince McMahon nicht mehr da ist, dass so ein Retirement Finaler ist.
Ich bin so gespannt. Gerade weil du John Cena gerade so in einem Atemzug mit Shawn Michaels genannt hast.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ja. Wegen diesen Attractions, die dann bei Mania mal rauskommen und dann sagen, hallo, ich bin's übrigens.
Ja.
Und über das Saudi-Match reden wir nicht.
Nein, also John Cena darf eins nicht werden, das ist Ric Flair, auch wenn er dessen Rekord gebrochen hat, also dass er dann nochmal catcht und dann, der wechselt dann zu AEW, weißt du?
Und catcht nochmal irgendwo in so einem selbstgemachten Event gegen Andrade.
Irgendwie sowas mit 85.
Ja.
Nee, besser nicht. Ich bin gespannt. Schreibt uns natürlich auch gerne, wie ist euer Eindruck, was ist eure Hoffnung, was sind eure Wünsche für den Rest der Farewell-Tour von John Cena? Wie hat es euch bis hierhin gefallen? Nicht nur der Podcast hier, sondern eben auch die Farewell-Tour. Das wird uns auch begleiten jetzt für den Rest des Jahres und es wird auch was sein, was wir natürlich im Jahresrückblick massiv nochmal beleuchten werden kann. Ne?
Ja, klar. Also im Endeffekt kannst du am Ende des Jahres zusätzlich zum Jahresrückblick einen eigenen Jahresrückblick auf das Farewell-Jahr von John Cena machen.
Ja. Ganz genau. Also es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt und auch, ob wir nochmal den Bogen kriegen. Weil, wie gesagt, bis jetzt sind wir beide nicht so 100% überzeugt von den Entwicklungen, von den Geschehnissen und werden mal sehen, ob da am Ende noch, getreu dem Motto, am Ende kackt die Ente, was Großes bei rauskommt.
Das wir werden sehen.
Unangenehmer formuliert, als es eigentlich gedacht war, aber egal. Ja, aber ich glaube, dann sind wir am Ende unseres Wochenend-Podcasts angekommen, oder?
Sind wir durch.
Nächste Woche geht's hier natürlich an gleicher Stelle weiter. Da werde ich mit dem David hier sitzen. Und wir haben ein Ranking in Aussicht. Bin mal gespannt, was uns da der David kredenzt. Ich habe gedacht, du darfst dir was überlegen.
Ja, okay. Man darf gespannt sein.
Genau. Mal sehen, ob das passiert oder ob er sich einfach nichts überlegt und ich dann mit irgendeinem anderen Thema.
Die 20 besten Totenkopf-Designs in der WWE.
Die besten Totenkopf-Tattoos.
Ja.
Undertaker, Randy Orton.
Jeden einzelnen Skull von Randy einmal durchgehen. Nach Coolness sortieren.
2 Stunden gefüllt.
Ja. Fertig.
Ganz einfach. Ja, das wird es auf jeden Fall der nächste Woche geben. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, habe ich schon eingangs erwähnt, gerne auf Patreon, auf Steady vorbeischauen, uns da unterstützen und unter anderem 1000 Bonus-Podcasts freischalten. 1000. Wir haben zu viel Zeit, offensichtlich. Ja, dann sind wir an der Stelle durch. Und ich sag wie immer zum Ende eines Podcasts, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.